Universität Hamburg.
Ja, Frau Hönicke, Herr Fischer, schönen Dank auch für die Einladung und vor allen Dingen auch für die nette Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ehrlich gesagt, ich war noch nie in einem Think Tank. Ja, und ich habe mal nachgeschaut, das heißt wirklich Denkfabrik. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass wir hier 3 Stunden auf dem Podium sitzen und nachdenken und habe eigentlich gedacht, dass das wenig Unterhaltungswert hat. Und ich sehe jetzt aber, dass wir alle Statements abgeben und die Zeit ist eigentlich schon fast rum. Deswegen werde ich mir erlauben, nur ganz wenige Dinge zu sagen. Ich glaube, vieles ist auch schon gesagt worden. Und ich würde eigentlich ganz gerne mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was erwartet uns eigentlich und welche Indizien haben wir eigentlich heute schon für das, was passieren wird? Den Verordnungstext, den muss ich nicht noch mal zitieren, den haben wir gerade gesehen. Es ist aber durchaus wichtig, hier noch mal anzumerken, wir reden über Qualitätsmanagement, wir reden über analytische Methoden, wir reden über Nachweise. Das sind alles Instrumente. Das ist nicht das Ziel. Das ist kein Selbstzweck. Ziel ist genau das, was hier drin steht, nämlich sichere Lebensmittel an den Verbraucher bringen. Und darüber sollte man ab und zu mal nachdenken, damit sich die Dinge nicht vereinzeln. Auch das ist eigentlich schon kurz angedeutet worden. Wir haben von den beiden Damen ja schon gehört, wie man hier diese Produktionsebene vernünftig organisiert. Wichtig ist diese Dreiteilung nur deswegen, weil wir zunächst eine Regelungsebene haben. Das ist die politische, gesetzgeberische Ebene. Denn der Verbraucher hat von Gesetzes her einen Anspruch, unversehrt zu bleiben durch das, was er isst oder das, mit dem er in Berührung kommt, also Bedarfsgegenstände, Kosmetik, Spielzeug und so weiter. Das heißt, die Regelungsebene regelt das, um diese Dinge sicherzustellen. Die Produktionsebene, damit gehört auch die Primärproduktion dazu, natürlich auch der Handel, die ist im Endeffekt verantwortlich, diese gesetzlichen Regelungen umzusetzen. Das heißt, die müssen dafür sorgen und die haben die Verantwortung, dass die Lebensmittel, die dann an den Verbraucher kommen, diese Regelungen berücksichtigen und letztlich sicher sind. Das, was wir hier unten sehen, die staatliche Kontrollebene, nach der man auch immer ruft, wenn was passiert, die ist eigentlich dazu da, die Eigenkontrollsysteme der Wirtschaft zu prüfen. Also letztlich nachzuprüfen, tun die das, was im Gesetz steht, oder tun die das nicht. Das heißt im Endeffekt, wenn der Gesetzgeber, wo ist hier so ein Pointer dabei? Nee, der war es nicht. Der ist es. Das heißt, wenn diese Ebene in seiner Gänze all das berücksichtigt, was hier festgelegt wird, braucht man das hier unten eigentlich nicht. Das heißt, wir haben hier ein Zusammenspiel dieser 3 Ebenen, die dann genau zu den Dingen führt, die wir jetzt haben, auch mit dem Pferdefleisch in Rindfleischprodukten und, bei Dioxin, bei EHEC und wie auch immer. Und das ist eigentlich das, was funktioniert. Wir haben funktionierende Systeme, Herr Preuß hat es angesprochen, nicht nur in Deutschland, auch auf europäischer Ebene, zunehmend auch auf internationaler Ebene. Und das ist eigentlich das, was ich als dynamische Realität bezeichnen möchte. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Das heißt, es gibt neue Technologien, es gibt neue Produkte, es gibt auch Lebensmittel aus anderen Teilen der Welt, die vorher hier noch nicht waren, sogenannte Novel Food. Es gibt immer wieder neue Kontaminanten, die über die Umwelt, über die Düngerausbringung, über Klärschlempen in die Nahrungskette gelangen können. Denken Sie zum Beispiel an die Mineralölbestandteile, die jetzt aus Papp- oder Papierverpackungen in die Lebensmittel migrieren. Das war vorher auch nicht bekannt. Es gibt zunehmend Produktpiraterie. Es gibt natürlich auch Lebensmittelverfälschung, wie wir gerade gesehen haben. Es gibt Probleme mit Verpackungsmaterialien. Es gibt neue Substanzen, neue Additive, vor allen Dingen im Futtermittelbereich. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt neue Antibiotika in der Tierhaltung und. Und es gibt natürlich auf wissenschaftlicher Ebene immer wieder neue Befunde von Substanzen, von denen man vorher nicht wusste, dass sie da sind, sogenannte Prozesskontaminanten, von denen man feststellen muss, dass sie entweder schon bewertet sind als gefährlich oder aber, dass sich herausstellt. Also Acrylamid oder Furan, Glycidol, 3-Methoxychlorpropandiol und so weiter und so weiter. Und wir dürfen nicht vergessen, auch die öffentliche Wahrnehmung und die Risikowahrnehmung in der Bevölkerung spielt hierbei eine große Rolle. Es gibt aber auch Dinge, die wissen wir eigentlich heute schon. Ja, das ist das, was immer passiert, aber wir wissen eigentlich schon, was auf uns zukommt. Und zwar in den nächsten Jahrzehnten. Und das ist das, was ich als emerging, also zukünftige Herausforderungen bezeichnen müsste. Wir wissen, dass es einen Klimawandel gibt. Das heißt, es gibt Bereiche, die wärmer werden. Das an sich ist ja noch nicht das große Problem, aber es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf die Wasserkreisläufe, es hat Auswirkungen auf die Düngung, es hat Auswirkungen auf den Schädlingsbefall bei Kulturpflanzen und so weiter. Wir haben eine Weltbevölkerung, die praktisch bis zum Jahre 2050 bei ungefähr 9 Milliarden liegt. Wir haben im letzten Oktober, wenn man den Statistikern trauen kann, gerade den 7. Milliardsten Bürger begrüßen dürfen. Wir haben eine zunehmende Globalisierung, und zwar in der Produktion, im Handel, aber auch im Verbrauch. Und das zeigt sich hier mal ganz kurz, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Lebensmittel, sondern auf alle Dinge des Welthandels. Und man sieht hier sehr schön, dass im Bereich der letzten 50 Jahre praktisch 1400% Zunahme zu verzeichnen sind. Das heißt, die Warenströme werden immer komplizierter, auch im Lebensmittelbereich. Und das sind eben nicht nur immer Lebensmittel, die von A nach B gehen, sondern es sind Teile, Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, die aus allen möglichen Teilen von allen möglichen Produzenten kommen und dann irgendwo zu einem Lebensmittel zusammengesetzt werden. Wir haben einen demografischen Faktor, das heißt, die Leute werden immer älter, das darf man nicht vergessen. Das ist vor allen Dingen auch wichtig über das, was wir im Bereich der Ernährung gehört haben. Und das können Sie sich mal vor Augen halten, wie das zum Beispiel in China aussieht. In China haben wir eine Alterspyramide, die etwa so aussieht, aus dem Jahre 2000. Sie sehen also hier im Bereich der jungen Menschen noch ein vernünftiges Fundament und das nimmt dann nach oben hin ab, wie sich das gehört. Im Jahre 2050 wird das so aussehen. Und das sind die Folgen der Ein-Kind-Politik und natürlich auch des steigenden Lebensstandards in China. Das Letzte, was auch einen Einfluss hat, auch letztlich auf die Lebensmittelsicherheit, zumindest so, wie es vorhersehbar ist, ist, dass wir eine Konkurrenz haben, auch zum Beispiel durch neue Energiepolitik. Das heißt, Pflanzen werden also nicht nur für Futtermittel oder für Lebensmittel eingesetzt, sondern auch für die Bioethanolproduktion. Das heißt, hier kommt es zu Konkurrenzen, hier kommt es aber auch zu neuen Herausforderungen für die Pflanzen selber. Das heißt, es wird sicherlich damit zu rechnen sein, dass für Energiepflanzen andere Pflanzenwirk- oder Wuchsstoffe eingesetzt werden, unter Umständen auch andere Pflanzenschutzmittel zum Beispiel. Und man kann eigentlich vorhersehen, weil das immer marktabhängig ist, auch immer von den Welthandelspreisen abhängig ist, dass denn solche Dinge unter Umständen auch in die falschen Kanäle kommen. Das heißt, auch diese Substanzen, die dafür gar nicht vorgesehen sind, können dann unter Umständen auch in die Nahrungskette eintreten. Letztlich haben Sie das bei der Pferdefleischgeschichte mit dem Phenylbutazon genauso. Damit behandelt man Pferde, aber eben nicht die, die für die Lebensmittelkette geeignet sind. Und das ist im Endeffekt jetzt eine Indikatorsubstanz für die Dinge, die dort nicht rechtmäßig gelaufen sind. Und auch das muss man sich mal vor Augen führen, weil auch hier ein zunehmender Trend ist. Wenn Sie mal schauen, wie viel Verbraucher von einem geschlachteten Schwein essen, dann können Sie das hochrechnen, dass das fast 400 Konsumenten sind. Und wenn man weiß, wie diese Dinge sich im Weltmarkt verteilen, das geht heute über China, Indien, über Osteuropa, Südeuropa nach Deutschland. Wir haben das gestern, glaube ich, in den Nachrichten eindrucksvoll gesehen, wie das mit dem Pferdefleisch im Rindfleisch funktioniert hat. Dann können Sie sich vorstellen, wie kompliziert das ist. Und im Schadensfall, so wie Herr Preuß das angesprochen hat, ob jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt, den Schaden zu regulieren und einzugrenzen, zu sagen, wo sind die Dinge hingegangen, wer ist davon beliefert worden, wer ist betroffen, wer ist nicht betroffen, das wird immer komplizierter. Und das ist eine der ganz großen Herausforderungen, auch im Bereich der Wissenschaft. Und das hat sich schon gezeigt bei der EHEC-Krise. Sie wissen, dass plötzlich Leute erkrankt sind. Es gab über 50 Tote, die größte Lebensmittelkrise nach dem Krieg in Deutschland. Und das war eine große Herausforderung, herauszufinden, wie das war. Und Herr Preuß hat es gesagt, das ist eben nicht nur die Rückverfolgbarkeit, das ist auch die Vorverfolgbarkeit. Das heißt, zunächst mal musste man schauen, warum sind die Leute krank geworden, was haben die alle gegessen, wo sind die Gemeinsamkeiten, um dann zu finden, wo ist die Quelle, was haben die alle gemeinsam, wo kommt das Zeug her. Und dann musste man schauen, wo ist das von dort aus noch hingegangen und welche Packungsgrößen sind wohin gegangen, wie ist das behandelt worden, sind aus dem Samen Sprossen gemacht worden, ja oder nein. Und dann muss man gucken, ob das mit den Erkrankungsclustern hinkommt. Das ist also beides gemacht worden, das war sehr, sehr aufwendig, dass also erstmal vorwärts verfolgt werden musste, wo sind die Cluster und dann zu gucken, wo kommt es eigentlich her und wo ist es hingegangen. Und das sieht dann so aus, es ist ja letztlich dann gelungen herauszufinden, wie es funktioniert hat. Also hier ist also dieser eine Sack, wenn man das mal ausrechnet, war das vielleicht ein Sack dieser Samen vom Boxhornklee, die vermutlich aus Ägypten gekommen sind. Die sind dann über einen Zwischenhändler zu diesem deutschen Hersteller in Wiedenbüttel gekommen, der dann alle möglichen vermarktet hat und beliefert hat. Aber es ist eben auch über diesen Zwischenhändler nach Frankreich gegangen, wo es dann den zweiten Ausbruch gab. Das ist möglich, aber dazu müssen Sie die vernünftigen Instrumente haben und nicht im Nachhinein erstmal schauen, wo sind die Lieferlisten, wie kann ich die anonymisieren, wie standardisiere ich und, und. Also das ist eine der großen Herausforderungen, weil diese Dinge, wie bei EHEC, letztlich ja auch nachfolgend die Noroviren in den Tiefkühl Erdbeeren, das wird wieder passieren und eventuell auch mit einem größeren Ausmaß. Und man kann nur hoffen, dass das nicht irgendwann mal in einem der kleinen EU-Staaten ausbricht, weil dort die Möglichkeiten, auch die personellen Möglichkeiten, nicht so sind wie in Deutschland, Frankreich oder vielleicht auch in England. Der zweite Punkt ist, und das ist vielleicht der letzte, auf den ich noch hinweisen wollte, weil ich vielleicht auch noch ein bisschen Zeit für die Diskussion lassen möchte. Herr Preuß hat es auch angesprochen und er hat zu Recht gesagt, wir können nicht alles prüfen. Wir können nicht auf jede Substanz prüfen. Wir können auch nicht uns in die Verfälscher hineinversetzen, weil die ja meistens gar keine Toxikologen sind. Ja, es wird also immer wieder kommen, dass man Methanol in Spiritosen hat, wie jetzt in der Tschechei. Wir werden Dinge finden wie Melamin in Milchpulver, wo einfach simpel verfälscht wird. Nur da schaut keiner hin. Beim Diethylenglykol im Wein war es genauso. Das heißt, wir müssen nicht nur die Vor- und Rückverfolgbarkeit in irgendeiner Form auch analytisch begleiten können. Das können wir über Zertifikate machen, das geht alles. Aber Zertifikate kann man auch sehr gut fälschen. Sondern wir brauchen auch analytische Methoden, um das hinzukriegen. Und Sie wissen, dass es inzwischen sehr viele Forschungsvorhaben dazu gegeben hat, in der EU zu schauen, kann ich denn die geografische Herkunft so, wie auf dem Label steht, kann ich das denn nachprüfen oder nicht? Und es gibt hier sehr schöne Arbeiten, das ist hier aus unserem Haus, dass man zum Beispiel die Herkunft von Pistazien über Familienisotopenmessungen und anschließende multivariate Statistik sehr schön auseinanderhalten kann. Das heißt also, wenn man hier falsch deklarierte Produkte hat, kann man das im Nachhinein nachweisen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für für Olivenöl. Gerade diese Dinge, die beim Verbraucher, ich sag mal, einen relativ hohen Wert haben und die natürlich auch einen Herkunftsbezug haben, der gleichzeitig auch aber qualitätsorientierend ist, wie Champagner, wie Cognac oder ich sage jetzt mal natives Olivenöl aus Griechenland oder Schafskäse und so weiter. Das ist natürlich immer wieder Ziel von Verfälschungen, nicht nur in Bezug auf die Herkunft, zum Teil kommen die dann eben auch aus China und werden anders deklariert, aber eben auch durch Zusätze anderer Ölarten oder anderer billiger Produkte, die halt ähnlich sind. Also auch hier gelingt es zum Beispiel über NMR, diese Dinge sehr schön auseinanderzuhalten. Und hier ist mal ein schönes Beispiel und das führt zu dem, was Herr Preuß gesagt hat, zu Recht, wir können nicht alles prüfen. Ja, und gerade die Dinge, die uns interessieren, wie Kontaminanten, Mykotoxine und so weiter, das ist eine so hochspezialisierte und teure Analytik, da kann man nicht flächendeckend arbeiten und schon gar nicht bei den Grenzkontrollen, so wie wir sie heute haben und bei dem internationalen Warenverkehr. Deswegen plädiere ich immer wieder dafür zu sagen, wir müssen eine Analytik etablieren, die eine Screening-Funktion hat, in der wir einfach in der Lage sind, schnell und unkompliziert verdächtige Proben auszusortieren und dann die spezifische Analytik genau auf diese Proben zu konzentrieren. Und das ist hier mal so ein Beispiel, Melamin in Milchpulver aus China hatte ich schon genannt. Sie sehen, da sind 6 Stickstoffe drin. Das heißt, wenn man über den Stickstoffgehalt auf Protein umrechnet, kann man hier sehr schön verfälschen. Das war ja auch der Grund, warum man es gemacht hat. Und niemand hat natürlich nach Melamin gesucht, deswegen hat es auch keiner gefunden. Das heißt, hätte man so eine Screening-Methode wie hier die NMR einfach mal angewandt, dann hätte man nicht gewusst, dass da Melamin drin ist. Aber man hätte gefunden, dass hier ein Signal drin ist, was normalerweise im Milchpulver nicht drin ist. Das gehört da eben nicht rein. Und dann hätte man sagen können, da stimmt was nicht, da müssen wir mal genauer hinschauen. Und das geht also mit vielen anderen Dingen auch. Das wird zum Teil sogar kommerziell schon angeboten, von der Firma Bruker zum Beispiel, dass man einfach normal handelsübliche Proben, dass man die einfach misst, da eine Datenbank macht und alle Proben, die dann gemessen werden, einfach mit denen vergleicht. Und man kriegt dann auch nicht Milligramm pro Kilogramm oder wie auch immer, sondern man kriegt einfach Farben. Grün heißt, jawohl, passt. Yellow ist zweifelhaft und wenn es im roten Bereich ist, dann ist das eben eine verfälschte Probe. Und dann lohnt es sich auch zu schauen, was es ist. Hier ist so ein Beispiel, das ist ein Beispiel, wo ein Fruchtsaft an Orangensaft völlig außerhalb liegt. Und man fand hinterher raus, das kommt also durch dieses sogenannte Pulpwash, durch die Substanz Fluorin, die dann dadurch reingekommen sind. Das war es eigentlich, was ich Ihnen sagen wollte, ganz kurz. Also so ein bisschen die Dinge, die wir tun. Ich glaube, die Systeme sind da. Letztlich ist auch der Pferdefleischskandal ja aufgedeckt worden. Das ist ja gefunden worden. Und es ist schlichtweg gegen Recht verstoßen worden. Ja, und wenn man jetzt fordert, die sollen das aufs Etikett schreiben, dann verstehe ich es manchmal nicht. Also jemand, der bewusst Lebensmittel verfälscht, der wird das nicht aufs Etikett schreiben. Das wäre unklug aus seiner Sicht. Ja, und vielleicht können wir darüber mal diskutieren. Ich denke aber, man sollte die Dinge beim Namen nennen und nicht, ich sag mal, immer die Systeme oder die Überwachung in Regress nehmen, wenn hier fahrlässig oder kriminell gehandelt wird. Letztlich baut man auch die Ampel nicht deswegen ab, weil es immer wieder Leute gibt, die bei Rot rüberfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.